habe das letzte Mal über den Gießbuder Lametor erzählt und dann habe ich noch erzählt, dass der Descartes das Brechungsgesetz nicht nur wohl unabhängig von Snell entdeckt hat, sondern dass er es eben auch erklärt hat in einem gewissen Sinn, und zwar in einem sehr vernünftigen Sinn, wobei eben die Idee ist, dass die Geschwindigkeit im optisch dichteren Medium größer sei als im optisch dünneren. Und ich habe gesehen, dass man, wenn man, da er ja eigentlich nicht von einer Geschwindigkeit redet, sondern nur von einer Tendenz zur Bewegung, dass man immer noch sich überlegen kann, was denn jetzt in unseren Redeweisen diese Tendenz zur Bewegung sei. Und dann ist es eben der Impuls. Und wenn man sagt, es sei der Impuls, dann ist überhaupt alles genau so, wie wir reden würden. In diesem Sinne ist das eine Theorie des Brechungsgesetzes. Nun, nachdem er das Brechungsgesetz hatte, hat er nun Anwendungen dieses Brechungsgesetzes gemacht. Und die erste Anwendung steht in den Meteor, und das ist die Erklärung des Regenbogens. Nun, die Meteor, die sind, wie ich erzählte, als Anhang der, oder als einer der begleitenden Esse des Bistums de la Méthode erschienen, gedruckt, und sollen eben zeigen, was er kann. Nun, diese Meteor sind sehr charakteristisch, weil man also wirklich sieht, nicht nur was er kann, sondern was er so macht. Nicht wahr? Das ist also eine große Fantasie zunächst über die Wirkungen, wie das Wetter zustande kommt, was das Wasser sei. Das sind also so nudelartige, fadenartige Moleküle, und die sind so mehr oder weniger verwickelt, und darum ist das Wasser flüssig. Und wenn man es dann heißt, dann können sie sich so voneinander trennen, und dann schweben sie in der Luft herum. Oder wenn man das kühlt, dann kleben sie eben aneinander, und dann ist das das Gefrieren. Und das wird alles ziemlich ernst genommen, weil es eben so clair et distinct ist. Nicht wahr? Man kann sich das so vorstellen. Und er ist doch in diesem Sinn ein neuer Aristoteles, als er alles und alles und alles erklären will und meint, er könne das. Wobei eben die Grundidee ist, dass die geometrische Gestalt, die geometrischen Eigenschaften das Einzige sei, auf das es ankommt. Kräfte kennt der Descartes nicht. Das Einzige ist, dass diese Moleküle, die eben geometrisch zum Beispiel zu Fäden sind oder irgendetwas zusammenstoßen können, das heißt, das Einzige ist die Raumverfüllung, die Unverfügbarkeit der Materie und die Bewegung, die eine Rolle spielen soll. Darauf möchte er die ganze Physik aufbauen, was natürlich gar nicht geht. Und daher wird das dann alles echt fantastisch. Zum Beispiel also der Donner, nicht wahr? Das geht so, man hat also Wolken, das sind so, die steigen auf, die Wolken kommen hier runter und dann klemmen die dazwischen sich so Dämpfe ein und dann explodiert das plötzlich, und das ist dann eben der Blitz mit der Donner. Also, das kann man alles lesen, ist sehr amüsant geschrieben, Bilder, nicht wahr? Und so. Ist aber, also, zwar der physikalisch schlechte Teil der Descartes, aber derjenige Teil, der einen ungeheuren Einfluss gehabt hat. Weil eben diese Art der Naturbeschreibung, das kann jedermann, der ein wenig Fantasie hat, der eben so den Krieg nicht braucht, ist dann, das hat den Leuten hier eingeleuchtet, es ist eben Lehre, das heißt, es ist sogar, was sich der kleine Moritz vorstellt. Das hat seine große. Nun, in den Meteor ist das der häufige Auffassung, ist eben die Theorie des Regenbogens. Und Sie wissen, oder haben gehört, dass man schon nicht wusste, empirisch, dass der halbe Öffnungswinkel des Regenbogens 42 Grad ist. Nicht wahr? Wenn man also hier einen Zirkel nimmt und man macht eine Öffnung von 42 Grad, schlägt den Bogen und sitzt das Auge in den einen Zirkel. Und dann ist das die Bogen. Das hat also diese Hintrick
Und Freiheit hat das alles schon mit einem solchen Jakobsstab genießen.
Und ferner haben diese mittelalterlichen Autoren sich schon überlegt, dass der Regenbogen offenbar daher kommen muss, dass wenn das ein Wassertropfen ist, das Licht fällt in diese Richtung ein, dass dann das Licht irgendwie so einen Weg macht, wobei es auf der hinteren Seite reflektiert. Nun, wenn Sie sich lebhaft vorstellen, dass also Sie da die Sonne da schon scheint, nicht wahr? Und ich schaue da in den Regen, dann kann ja das Licht praktisch so reflektiert werden, oder es kann eben so reflektiert werden, oder es kann irgendwie, ich meine, die Zeichnung, das ist ja gleich, so reflektiert werden. Und man würde daher erwarten, dass wenn man so die Sonne im Rücken hat, das wusste man schon, dass wenn man die Sonne im Rücken hat, dass der Regenbogen ein Kreis ist um die Achse Sonne, Kopf des Menschen, der den Regenbogen beobachtet. Diese Achse, und diese Achse geht dieser Kreis, aber dann würde man ja eigentlich erwarten, dass man jetzt da einfach einen hellen Schein sieht. Weil das Licht von diesen Tropfen reflektiert wird und man erwartet durchaus nicht, wenn man dieses Modell hat, einen Bogen. Man würde so denken, man sieht halt auch einen hellen Schein. Das ist so eine Art Diffus-Spiegelbild der Sonne. Aber man sieht das eben nicht, sondern man sieht einen Bogen. Und der Erste, der das eben erklären konnte, das ist Descartes. Und es gibt also heute Leute, die sagen, ja, die Descartesche Theorie ist doch gar nicht neu. Das wussten diese Figuren so, das wusste man schon im Mittelalter. Aber die haben eben das Problem nicht verstanden. Wie das ja häufig ist bei auch guten Wissenschaftshistorikern, dass diese Leute die Wissenschaft zu wenig begreifen. Sie kennen zwar alles, aber sie wissen nicht genau, was das wirkliche wissenschaftliche Problem war. Die Physiker haben mal den Nachteil, dass eben ihre historische Gelehrsamkeit meistens gänzlich unzureichend ist und sie zu wenig Literatur kennen und daher machen sie dann wieder andere Fehler. Aber das ist der Leid bei der Wissenschaftshistorie. Man kann eben nicht Physikgeschichte machen, ohne dass man die Physik wirklich versteht. Und um die Physik zu verstehen, braucht man bekanntlich schon ein ganzes Studium. Und wenn man jetzt noch Wissenschaftsgeschichte wirklich verstehen sollte, müsste man noch Geschichte wirklich studieren und dann noch diese Spezialgeschichte, die nötigen Sprachen lernen, dann alle diese alten Autoren auch wirklich lesen und nicht nur lesen, was die anderen Leute darüber sagen, das hat schon der Patrizi gesagt, das habe ich Ihnen vorgelesen, man soll doch die Originale lesen, das sei viel interessanter, das was die Professoren dann überlegt. Aber das ist also eine Aufgabe, die eben nur gelöst werden kann in einem sehr engen Rahmen, dass man sich eben spezialisiert, zum Beispiel auf die Geschichte, nach dem der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, nicht wahr? Denn diese Physik kann man dann lernen, man kann nicht so weit. Und das ist nun heute so, und das ist auch einer der Gründe, warum es so schwierig ist, eine Professur für Wissenschaftsgeschichte zu besetzen. Weil die einzigen Leute, die das können, das sind derartige Spezialisten, dass man dann eigentlich auch nicht recht weiß, ob das gescheit ist, einen solchen Mann zu engagieren, der dann also ausschließlich über die Geschichte der Mechanik im 14. Jahrhundert Bescheid weiß. An der ETH ist der dann sowieso nicht zu brauchen, weil der Mann, der beschäftigt sich nur mit Autoren, die Lateinisch geschrieben haben, und noch Arabisch, und das können das nicht. Ja, nun, der Descartes hat nun zunächst einfach eine Wasserflasche genommen und eine Kerze. Und dann geschaut, wie wir da von verschiedenen Richtungen in die Wasserflasche schaut, dann sieht er ja das Spiegelbild der Kerze. Und dann hat er bemerkt, dass man, wenn man unter einem zu großen, wenn also das der Winkel ist, zu einem zu großen Winkel schaut, dann kann man das Spiegelbild der Kerze nicht mehr sehen.
man sieht es von hier, man sieht es so, man sieht es auch noch so. Aber wenn man hier hineinschaut, in dieser Richtung, dann sieht man das Spiegel nicht.
Nachdem er dies, und er hat auch gesehen, dass dieser Grenzwinkel eben in der Größenordnung von 45 Grad ist. Und dann hat er aber ja das Brechungsgesetz, da kann man das doch ausrechnen. Und jetzt hat er zunächst Folgendes gemacht. Er hat hier diesen, das ist also der Radius hier, nicht wahr, in 10 Teile geteilt und hat jetzt die Hälfte dieser hier einen Strahl genommen, parallel, und hat diesen Strahl einfach brav durchgerechnet mit dem Brechungsgesetz. Das ist nicht sehr schwierig, nicht wahr? Das kann man. Man kann sogar eine allgemeine Formel angeben für den Winkel, den man, also er hat dann diesen Ablenkungswinkel, nicht wahr? Diesen Winkel hier ausgerechnet, wenn man also hier reinfällt, das wäre dann also etwa ein Parameter h und das ist ein Winkel Alpha, dann hat er das halt ausgerechnet. Einfach numerisch. Das ist ein fleißiger Mann gewesen. Und da muss man, er konnte gut rechnen. Also der Descartes ist einer der Leute, der Mathematiker, der Mathematiker, der sehr gut rechnen konnte. Er hatte also gar keine Angst vor sehr verwickelten Formen. Und er hat auch wenig Fehler gemacht. Das kann ja gar nicht alle. Es gibt ja sehr viele Leute, Mathematiker. Ich kann es zum Beispiel auch nicht. Also ich meine, ich kann es nicht so richtig, da mache ich immer alles. Aber ich bin ja auch nicht so bedeutend, aber es gibt also sehr bedeutende Mathematiker, die nicht rechnen können. Nun hat er festgestellt, dass irgendwo hier passiert dies, dass der Winkel Alpha, sagen wir, das sei A0, also ungefähr, diese Gegend für H0, das führt zu einem maximalen Alpha. Das heißt, wenn Sie einen Strahl nehmen, der noch höher geht, dann wird der wieder weniger abgelenkt. Das heißt, dieser Strahl, der hier herauskommt als Funktion von H, der macht so und dann kehrt er wieder um. Immer weg. Nun, nachdem er gefunden hat, dass das in dieser Gegend stattfindet, dann hat er in diesem Intervall die Unterteilung noch einmal 10-mal unterteilt, nicht wahr? Also nochmal viel feiner gemacht und dann wieder gerechnet. Und so hat er dann diesen Umkehrwinkel also sehr genau feststellen können, also auf 1%, nicht wahr? Und hat eben gefunden, dass der Brechungsindex von Wasser, das wusste man, der ist bekanntlich 4 Drittel, nicht? 1,333, das ist sehr gut. Und wenn man diesen Brechungsindex einsetzt, dann findet man eben für diesen maximalen Winkel 42 Grad. Also das ganze Phänomen ist nicht einfach so diffus, sondern das hört auf. Ferner. Ist dieses hier, also jetzt sagen wir, das sei dieser kritische Winkel, dann ist das ja eine Umkehrstelle. Das heißt, wenn Sie den Winkel Alpha als Funktion von H betrachten, dann ist an der Stelle Alpha M, Alpha als Funktion von H stationär. Das heißt, wenn Sie H von der ersten Ordnung ändern, dann ändert sich Alpha überhaupt nicht. Und Descartes hat das so ausgedrückt, dass hier in diesem Intervall unendlich viele Strahlen einfallen und die werden alle auf einen einzigen Strahl abgebildet. Wogegen hier wird eben dieser Strahl, dieses Intervall, auf ein Intervall von Strahlen abgebildet. Weil es nicht stationär ist. Aber an der Umkehrstelle ist das ja natürlich so. Also das ist einfach diese Figur, nicht wahr? Jetzt projiziert man das herunter und dann geht natürlich die Intensität an der Umkehrstelle so herauf. Die Folge davon ist also, dass unter 42 Grad die Intensität sozusagen unendlich viel größer ist. Das ist auch richtig.
siehst du den Winkel viel größer
als unter irgendeinem anderen Winkel. Wenn der Winkel größer ist, dann ist die Intensität 0, wenn der Winkel kleiner ist, dann ist sie eben endlich. Also wenn man so geometrisch optisch rechnet und die Intensität aufträgt, dann macht die eben so und hat hier einen Pol. Und das ist der Regenbogen. Denn der Regenbogen ist, wie wir heute sagen würden, eine Brennlinie, eine Kaustik, nicht wahr? Diese, hier auf dieser ganzen Geraden, hier auf diesem Kegel, ist die Intensität des reflektierten Lichtes sozusagen unendlich größer als die im Inneren. Und daher ist das eine Brennfläche, dieser Kegel, das ist eine Brennfläche. Und das ist die Descartesche Entdeckung und die Theorie des Regenbogens. Ja. Das heißt, er hat entdeckt, dass der Regenbogen einer Brennfläche entspricht, einer Kaustik. Und darum ist es eben ein Bogen. Und es ist wahr, dass wenn es sehr stark regnet und die Sonne sehr hell scheint, was im Sommer ja gelegentlich abends passiert, dann sieht man es auch, wenn man da so schwarze Wolken sieht und der Regenbogen davor, dass dann im Inneren es etwas heller ist im Inneren des Bogens als außerhalb. Das ist dieses diffus reflektierte Licht. Aber am Bogen ist überhaupt, da ist ein leuchtendes Phänomen mitbauen. Das ist dieser Brennlinien-Effekt. Was er natürlich nicht erklären konnte, so sind die Farben. Nun, er hat sich vorgestellt, und das ist bei ihm immer so, es wankt, diese Theorie schwankt immer zwischen dieser Inclination à mouvoir und einer wirklichen Bewegung. Und er stellt sich dann doch vor, das Licht, das sei jetzt so Kügelchen, und wenn das Licht gebrochen wird, dann, weil diese Kügelchen so schief auffallen, dann werden sie hier in Rotation versetzt, rotieren. Und je nachdem sie mehr oder weniger rotieren, das gibt die verschiedenen Farben, das was sie sich vorstellen. Das heißt, dass die Farben sind eine Modifikation des Lichtes, das hat man allgemein gemeint, dass die Durchbrechung zustande kommt. Das Licht wird eben gefärbt durch die Brechung, weil es verändert wird. Und der Descartes hat sich das mit diesem mechanischen Modell vorgestellt, dass diese Lichtkügelchen mehr oder weniger schnell rotieren, nicht wahr? Die schnellst rotieren sind also, glaube ich, blau und die langsamen sind rot und umgekehrt. Darauf kommt es ja nicht an. Nun, ich möchte vielleicht zuhanden der Physik noch eine Bemerkung machen. Nämlich, was ist die moderne Theorie? Natürlich wissen wir, dass nicht wenn erscheinen. Und das ist ja geometrische Optik, wo man diese Kaustik ausrechnet. Nun lernt man in der Optik oder auch in der Mechanik, dass die geometrische Optik immer bei einer Kaustik versagt. Das liegt daran, dass man ja die Gleichung Delta um die Wellenleitung durch K Quadrat U gleich 0, die löst man so, man setzt E hoch IS gleich U und dann setzt man das ein in diese Gleichung. Und da bekommt man bekanntlich so etwas heraus, minus Gradient S ins Quadrat, das ist, wenn man das macht, und dann bekommt man plus I Delta S, das ist, wenn man den Delta-Operator auf diese Soße hier anwendet, die auch herausdividiert, plus K Quadrat gleich 0. Und nun, wenn man diesen Term streicht, dann hat man eben die Gleichung für die charakteristische Funktion der Optik. Das heißt, das ist die Hamilton-Jakobische Differentialgleichung. Und die Flächen S gleich konstant sind eben die Wellenflächen und die Orthogonaltrajektorien dazu, das sind die Strahlen. Damit man aber diesen Term fortlassen darf, muss man voraussetzen, wie man sich leicht klar machen kann, dass die Größe Delta S, na, das muss klar, das muss also genügend klein sein. Das muss genügend klein sein. Und zwar muss es offenbar klein sein gegen
Quartal. Das ist der Maßstab.
Nun, k Quadrat, das ist 2pi durch Lambda. Und darauf kommt es also an, dass Delta S muss gleich sein gegen Lambda Quadrat. Nun, es ist so, Gradient S ist gemäß dieser Gleichung eben gleich 2pi durch Lambda. Das ist S0. Gradient S0. Und nicht auch man iteriert natürlich, man sieht dann S0 plus S1 und so weiter. Nun, man sieht, dass das Delta, da kommt es darauf an, wie schnell Lambda variiert. Mit dem Raum. Da ist es so, dass überall dort, wo der Brechungsindex schnell variiert, da gibt es eigentlich geometrische Optik 5. Das heißt, bei der Brechung gilt sie streng genommen nicht. Das ist doch klar, denn man kann nicht erklären, warum ein Teil des Lichts durchgeht und ein Teil reflektiert wird. Aber man sieht auch sofort, dass wenn man eine Kaustik hat, also wollen wir die Wellenflächen hier uns vorstellen, wie die aussehen, dann geht das so, nicht wahr? Diese Wellenfläche, die hier auf die Kugel fällt, die muss auf irgendetwas abgebildet werden. Jetzt sagen, dieses ist der Punkt, wo die Sache umkehrt. Das heißt, dieser Teil der Wellenfläche und dieser Teil der Wellenfläche, die liegen beide, wenn es hinterher rauskommt, auf, wenn das Alpha Maximum ist, auf der inneren Seite von Alpha Maximum. Das heißt, diese Fläche wird liegen so etwas verwandt. Das heißt, die Kurve, die Fläche S gleich konstant, die hat hier eine Singularität. Und daraus kommt natürlich, dass das Delta S höchst singulär ist. Und daraus folgt auch, dass der Regenbogen nie mit der geometrischen Optik erklärt werden kann. Es gibt immer Beugungsphänomene. Und diese Beugungsphänomene sehen Sie auch, wenn es stark regnet. Denn der Regenbogen, der sieht ja dann so aus, da hat es hier innen so eigentümliche feine Nebenbogen zu fransen. Das sind die Böckungsphänomene. Und das sind Phänomene, die auftreten immer, auch weil, obwohl die Tröpfchen sehr groß sind, gegen die Wellenlänge des Lichts. Nicht, die Tröpfchen sind ein Millimeter oder sogar größer, nicht keinen Platz drin. Und die Wellenlänge ist also sehr klein, das macht aber nichts, das hilft einem gar nichts. Denn gerade wo der Regenbogen ist, hat man eine Kaustik. Und daher ist also eigentlich eine Theorie des Regenbogens ein Deutungsphänomen. Nun, der Erste, der das bemerkt hat, das war Young, der Erfinder der Wellentheorie des Lichts. Young ist ein sehr interessanter Mann, der lebte also in der ersten frühen 19. Jahrhundert. Ein Schotte, wie sehr viele bedeutende Leute in Großbritannien, nicht hat, kommen entweder aus Schottland oder aus Wales. Das ist für die andere, wenn sie nicht gar Iren sind, das sind meistens Anglo-Iren. Das macht nichts. Der William Thomson oder der Maxwell, nicht. Der ist Clark, der Maxwell ist ein Übernahme. Das ist kein Familienname, sondern Maxwell ist ein Übernahme. Spitzname. Die Familie heißt Clark. Das ist nicht so, dass Clark Maxwell Clark der Vorname ist. So, Clark ist der Familienname, ist eine bekannte schottische Familie, aber weil es so viele gibt, hat man schon den Vater von Maxwell, eben Maxwell, gesagt, so was. Ich meine, solche Sachen, das ist typisch in England, das ist so wie der Churchill. Also jeder Mann weiß, der Churchill, der heißt Winston Churchill. Nun wissen Sie auch, dass er eigentlich Winston Spencer Churchill heißt. Und dann konnte man kürzlich in der Zürcher Zeitung lesen, er habe sich immer als Winston Churchill bezeichnet. Und dann habe es in Amerika einen anderen Winston Churchill gegeben und dann sei ich als Literatoren gewechselt worden. Und daher habe dann Churchill seinen zweiten Vornamen Spencer aufgeführt. Aber es ist ein großer Unterschied. Spencer ist gar nicht sein Vorname, das ist sein Familienname. Er hieß nämlich Winston Spencer. Und Churchill hat der Großvater von Churchill zum ersten Mal noch geführt, weil er so traurig war, dass er nicht Duke of Marlborough war. Denn nicht mal die Sache ging so. Der Duke of Marlborough, der große Feldherr des Erbfolgekriegs und der große Politiker, die Nation hat ihm also dann dieses Riesenschloss, fast so wie Versailles, nicht mal das Blenheim Castle geschenkt. Und er macht seinen großen Sieg eben in Blenheim. Wo steht da oben? Na gut. Dieser Mann, der hatte zwar Kinder, aber der Sohn ist früh gestorben und er hatte dann nur noch Töchter. Und wie er starb, da hat das Parlament, damit der berühmte Duke of Marlborough quasi nicht vergessen wurde, beschlossen, dass seine Tochter in her own right Duchess of Marlborough sein dürfe. Und die war nun mit einem Spencer verheiratet. Die Spencer, das waren sehr vornehme, reiche und hochpolitische Leute. Und sie hieß also Duchess of Marlborough und hat nun den Titel auf ihren Sohn vererbt. Natürlich hat immer nur die in England, das ist der älteste Sohn, den Titel geerbt. Also der älteste Sohn war nun auch Duke of Marlborough, aber Spencer. Duke of Marlborough. Naja, und dann war es eben so, dann eines Tages, nicht wahr, der Duke of Marlborough, der hieß ja von Haus aus Churchill. Dann haben eben die jüngeren Söhne gefunden, das sei doch nicht recht, nicht wahr, nur der älteste dürfe also Duke of Marlborough sein. Und da merkte man dann, dass man, wenn auch in mütterlicher Linie, man von den großen Mann abstammt. Und haben sich nun angefangen, Spencer Churchill zu nennen. Und der Vater von Churchill, Randolph Churchill, der war auch ein Politiker, der hat dann angefangen, den Namen Spencer so im natürlichen Leben zu unterdrücken. Zivilrechtlich ist er natürlich Spencer. Und Winston Spencer Churchill hat dann eben ein dickes Buch, die Biografie von Marlborough verfasst, das ist das krasses Werk, und da hat er auch den Preis gehalten. Und hat dann in der Sinnung der Zeitgenossen ist es ihm gelungen, die Tatsache, dass er ein Spencer ist, total auszulöschen. Die Leute meinten, das sei halt so ein Vorname, so ich Markus Eduard heiße und diesen Eduard, und ich führe, nicht wahr? So hat er eben Spencer geheißen. Das hat man halt dann so gemacht. Also so sind das die Namen, nicht wahr, in England, die sind noch labiler als die bei uns in der alten Zeit, wo man das ja auch noch so machen konnte. Und so ist das bei Max eben auch, der ist eben eigentlich. Nun, der erste, der also Schotte, das war eben dieser Thompson. Dieser Thompson war von Haus aus Arzt und er hat ja vieles gemacht. Er hat also den Newton fleißig studiert und entdeckt, dass ja in der Newtonschen Optik, wenn man die verschriftlich versteht, da steht doch die drei Farbentheorie des Lichts, dass der Farbraum dreidimensional ist. Das steht nämlich tatsächlich schon in der Optik. Und dann hat er also Untersuchungen von Farbenblinden und so weiter, haben wir also festgestellt, dass es eben diese drei Farben gibt und dass man alle Farben aus drei zusammensetzen kann. Ferner hat er die Wellentheorie des Lichts erfunden. Da ist das Neue, was er erfunden hat, Interferenz. Und das hat er gelernt, dass in Betrachtungen, warum es in gewissen Kanälen, zum Beispiel in dem Kanal zwischen Irland und England so Hochfluten gibt und auch in gewissen berühmten im Orient, nicht wahr, wo eben die Flutwelle von der einen Seite und von der anderen Seite reinläuft und die sind gerade so in der Phase, dass sie sich gegenseitig verstärken und bei anderen Kanälen tritt das Umgekehrte auf, das hat der Newton schon bemerkt. Das so Hochfluten zu schaffen, wenn man das stimmt, so gerade. Wenn und er hat dann also zum ersten Mal versucht, diese Wölbungsphänomene zu untersuchen, indem er eben diese unendlich vielen Strahlen, die hier herauskommen, so wie man das in der Schule macht, nicht, da läuft dann, es lässt eine Welle laufen und dann kann man sehen, dass natürlich zu diesem Punkt der Äquatorialfläche und zu diesem Punkt der Äquatorialfläche gehört ein Strahl, diese beiden Strahlen interferieren. Und je nachdem, wo ich bin, hier, ist das eine Verstärkung oder eine Schwächung. Und das gibt diese Wölbungsphänomene. Das ist natürlich immer noch ziemlich ungenau, weil man die Nullte Längerung
der Gleichung benutzt, um es auszurechnen.
Eine viel bessere Theorie stammt von Airy. Airy hat nämlich Folgendes gemacht, man kann das nicht verstehen. Weil es ist ein Rezept, aber warum das geht, das weiß kein Mensch. Man mache Folgendes. Also, ich glaube, ich habe das falsch jetzt gezeigt, das sind ja Strahlen gekommen. Die gehören zu dieser Icon an. Jetzt mache man Folgendes. Man verlängere alle diese Strahlen einfach so nach links. Ausgehend von dieser geometrisch-optischen Icon an. Und gehe nun von jedem Punkt hier denselben Lichtweg nach rückwärts, ohne an das Denken zu denken. Dann wird die Fläche konstanten Lichtwegs zwischen einem Punkt hier und einem Punkt hier auch wieder eine gewisse Fläche sein. Und wenn man nun das ausrechnet, stumpfsinnig, nicht, dann findet man, dass wenn man weit genug zurückgeht, diese Ecke aufgefaltet wird, so wie, nicht mal so wie wenn man so etwas so auseinanderzieht. Und wenn man einer fast in die Stelle ist, dann sieht das man so. Und nun soll man diesen Punkt, diesen kritischen wählen und da zurückgehen und man soll an diejenige Stelle zurücklaufen, wo hier diese Kurve kubisch ist. Also die Abweichung von der Tangente soll hier kubisch sein. Also wenn ich die Kurve, die ich halte, um diesen Punkt entwickle, dann soll das so auf anfangen, nicht wahr? Ax plus bx hoch 3. Das ist ein ganz bestimmter Punkt, dass nämlich diese kubische Wendetangente, diese Wendetangente genau auf den Strahl fällt, der zu Alpha Maximum gehört. An dieser, von dieser Stelle aus, auf dieser Fläche, setze ich nun ein Kirchhoffsches Integral an. Nach der Kirchhoffschen Wölbungstheorie und rechne mir zurück, was die Intensität hier wirkt. Das Integral, das so erscheint, wird nur erstreckt über diese Approximationsfläche, die höheren Terme lässt man fort. Und daher sind, was man so erhält, die Airyschen Integrale. Das heißt eben Integrale von der Form e hoch a x hoch 3, i a x hoch 3. Das sind die Airyschen. Kommen zu. Und diese beschreiben dann mit einer geradezu erstaunlichen Genauigkeit das Bergmanns-Phänomen des Rezeptors. Warum das also so zum Erfolg führt, weiß man nicht, wie ja niemand die Kirchhoffsche Theorie versteht, die viel zu gut ist. Ich habe gemessen an dem, was theoretisch alles dagegen könnte. Nun, der Döbein hat dann in unserer Zeit, und das ist also nicht wahr, aber der Döbein, aber das ist nur die Kategorie, davon gesprochen, versucht das zu verbessern. Nun, es ist ganz klar, dass die Wellenlänge sehr klein ist gegen die Tröpfchen und es kommt ja nur darauf an, nicht nur was da so passiert, kann man das Tröpfchen durch einen Zylinder ersetzen. Dann ist das Problem zweidimensional. Und daher hat man Leute gesagt, ja, der Döbein behandelt eben nicht den gewöhnlichen Regen, sondern den Schnürregen. Nicht so. Ja. Und nun hat er also das Böhmungsproblem an einem solchen Zylinder, Wasserzylinder, Glaszylinder behandeln wollen. Nun, die Schwierigkeit ist gerade die, dass die Wellenlänge so furchtbar klein ist gegen den Prüfungsgrad. Und nun, wenn man so ein zylinderförmiges Problem hat, mit Zylindersymmetrie und man muss die Wellengleichung lösen, dann stößt man natürlich auf Zylinderfunktionen. Der Name sagt nicht, das sind eben die zylindersymmetrischen Lösungen der Wellengleichung. Das sind die Zylinderfunktionen, die Bessel-Funktionen. Und diese Zylinderfunktionen, das sind Funktionen, die hangen ab von einem n, Index n, und von kr. Und nun muss man daran denken, dass man das braucht für Werte, wo eben Lambda gleich L, also dieser sagen Faktor ist das 1 durch K, wo also Lambda sehr klein ist gegen R. Das muss sich ja dann irgendwie um das Problem zu lösen, muss ich ja das kennen auf der Oberfläche, nicht wahr, des Zylinders, wo das Richtungsgesetz erfüllt werden muss. Daher muss man hier R schreiben. Nun muss man daran denken, es ist also Kr ganz entsetzt groß. Da würde man denken, da kann man asymptotische Bedingungen machen. Aber die Sache ist eben so. Der Index n, der sagt mir im Wesentlichen, auf den es ankommt, das ist die Anzahl der Wellen, die so herum auf der Kugel Platz haben. Und daher kommt es auch auf Werte von n an, die entsetzlich groß sind. Beide sind von der Ordnung 10 hoch 4. Und die Aufgabe ist nun zunächst, das Verhalten der Zylinderfunktionen zu untersuchen, wenn sowohl diese Variable wie diese Variable beide sehr groß sind. Und das ist die einzige Frucht dieser Bemühungen, das sind die berühmten asymptotischen Formen der Bessel-Funktionen. Und für beides finden Sie Danke zum Beispiel. Er ist dann vollkommen gestrandet, es ist ein nicht traktables Problem. Und ich möchte jeden warnen, also wenn er meint, er könne die ehrliche Theorie verbessern oder verstehen, so hat er den größten Wahn. Es ist ein ungelöstes Problem, aber es gehört zu jedem ungelösten Problem, an denen sich die bedeutendsten Leute die Zähne ausgebissen haben. Und wenn man schaut, ist es nicht die Folge ihrer Ungeschicklichkeit, sondern weil das Problem total intraktabel ist. Das gibt es nicht. Man muss nicht meinen, dass vernünftige physikalische Fragen vernünftig und einfach beantwortet werden können. Das ist gar nicht so. Das ist ein großer Glücksfall, wenn das geht. Und es gehört mit zum Talent des Physikers, dass er eben solche Probleme findet, die man beantworten kann. Es gibt massenhaft sehr interessante Probleme, die kann niemand beantworten. Obwohl man genau weiß, was man tun müsste, aber es ist trotzdem nicht einfach zu kommen. Nun, das ist also die ehrliche Theorie, stammt so von 1870. Warum kann ich das nicht sagen? Und es ist eine sehr reizvolle Theorie, wer sich dafür interessiert, das kann man in diesem alten Lehrbuch Müller Puye, das haben wir auch, das ist Lehrbuch für Physik. Und da sind also diese altmodischen Sachen immer sehr schön erklärt. Das ist also eine reizvolle Theorie. Und also das hat der Descartes geleistet. Der Young übrigens hat, nachdem er sich mit Optik beschäftigt hat, dann in London als Arzt praktiziert und sich dann mit Hieroglyphen beschäftigt. Und er ist der Erste, der etwas Vernünftiges über die Hieroglyphen vor dem Champollion herausgebracht hat. Er hat also schon gesehen, dass diese Hieroglyphen, die der Kartusche sieht, dass das offenbar Königsnamen sein müssen. Dann hat er gesehen, dass man offenbar muss mit den koptischen Fechten, dass das offenbar die Sprache dazu gehört. So. Er konnte aber nicht wirklich das Problem lösen, das ist ja dann das Napoleon. Die Lungen nicht haben, aber die napoleonischen Kartuschen. Dass das eine gemischte Schrift ist, von eine Buchstabenschrift gemischt mit den Diagrammen. Das war die Schwierigkeit. Man hat immer gemeint, das sei entweder eine ideografische Schrift oder dann eine Silbenschrift. Aber es ist also in Wirklichkeit hauptsächlich eine Buchstabenschrift, und zwar eine solche, die nur Konsonanten schreibt, genau wie die hebräische Sprache. Das ist eben dort so der Brauch. Und da dann die Worte doch nicht so deutlich sind, hat man noch die Terminative nicht gemacht. Das sind dann die geografischen Terminative, die zum Beispiel ausdrücken sollen, dass eben dieses Wort jetzt in diesem Fall als Tier zu verstehen ist und nicht als eine Tätigkeit. Das ist ja so. Nun, dann hat der Descartes nur noch über die gleiche Frage. Das hat großen Eindruck gemacht. Nicht wahr? Man wusste, dass wenn man Linsen großer Apertur hat, dass dann das, was man heute sphärische Aberration auftritt, erklärt das so in der Optik. Wenn man also hier einen Strahl hat, dann wird er gebrochen dann ist der Brennpunkt zu, aber die Strahlen werden stärker gebrochen und werden hier abgebildet. Und nur wenn die Aperture sehr klein ist, also wenn man hier schon abblendet, dann bekommt man einen anständigen Brennpunkt. Und die Leute haben nun immer gemeint, wenn man also könnte Fernröhre machen, nicht mal mit größeren Aperturen, nicht immer mehr Helligkeit, aber dann bildet eben das Fernrohr sehr schlecht ab und die Bilder werden unscharf. Nun, bei Kepler kann man lesen, dass schon der Kepler das wusste und irgendwie, weil er von den Kegelschnitten oxidiert war, so hat er also die Idee gehabt, vielleicht wenn man transferische Flächen, irgendwelche Fläche die Rotation von Kegelschnitten verwendet, dann wird die Sache besser, nicht wahr? Denn die Idee ist nicht so abwegig, nicht nur, dass das zu stark abgebildet, zu nahe abgebildet wird. Das zeigt, dass man irgendwie hier die Krümmung dann verkleinern muss. Und das würde dann also sozusagen einer hyperbolischen Fläche zum Beispiel entsprechen. Und wenn man das macht, dann könnte man vielleicht. Und Descartes hat nun da etwas Brechungsgesetz hatte, dem die Aufgabe sich gestellt, herauszufinden, wie so eine Fläche wirklich sein muss, damit durch eine passend geformte Linse, wenn man hier eine Linse hat, ein Punkt hier genau in einen Punkt abgebildet wird. Ohne Fehler. Natürlich kann nur ein Punkt abgebildet werden. Ein Punkt. Alle Strahlen, die hier herauskommen, aus der Linse fallen, sollen alle exakt hier. Also ohne Fehler. Das muss man doch tun. Nur man muss offenbar, wenn man so einen Strahl hat, hier die Tangentialebene nehmen und dann auf diese Tangentialebene das Brechungsgesetz anwenden. Und dann bekommt man offenbar eine Bedingung für die Tangentialebene. Mit anderen Worten, sie bekommen eine Differentialgleichung. Und ich möchte Ihnen raten zu probieren, einmal, nicht weil ich Ihnen zwar sagen, wie man das macht, aber Sie können sich denken, also zunächst würde auch irgendeiner von Ihnen das nicht können. Das ist nämlich eine schwierige Aufgabe, wenn man das so machen soll, diese Differentialgleichung zu finden und sie dann zu integrieren. Das ist alles sehr unmöglich. Und da ist also der Descartes wirklich ein Meister. Er konnte noch gar keine Differentialrechnung. Er hatte nur eine Regel, wie man eine Tangente findet. Die Regel, die war so, wenn man irgendeine Kurve hat, hier wie man die Tangente macht, findet, und dann ist bei ihm die Aufgabe nicht das Finden der Tangente, sondern das Finden des Lots. Man zeichnet sich irgendeine Gerade und man zeichnet um diesen Punkt herum, also jetzt nicht schon zeichnen, den Kreis der also, dieser Kreis schneidet meine Kurve in zwei Punkte. Wenn ich nun diese Gerade so drehe, dann, wenn das senkrecht steht, dann tangiert der Kreis die Kurve. Das heißt also, die Aufgabe ist diese, man nimmt eine Gerade durch diesen Punkt hindurch, gibt eine bestimmte Steigung an. Man schreibt die Gleichung des Kreises, man berechnet sich die beiden Schnittpunkte, das ist der eine, das ist der andere, und nun variiert man die Steigung der Gerade so lang, bis diese beiden Wurzeln zusammenfallen. Und wenn das der eintritt, dann ist das die Fläche normal. Wenn man die Fläche oder die Kurve normale hat, dann hat man die Kurve. Also das ist das Instrument, das der gemacht hat. Im Übrigen hat er alles zunächst geometrisch gemacht und dann hat er es, wie wir sagen, das kartesische Koordinaten umgerechnet. Das ist also eine fürchterliche Rechnerei und sehr schwer zu begreifen. Ich kann es auch nicht wirklich begreifen, weil ich eben nicht mehr geübt bin in dieser Art schrecklichen Mathematik. Und ich finde, es ist also ein Meisterstück, das ja tatsächlich das Problem allgemein ist. Und heutzutage, also ich meine, wir sind ja so verwundert, wir wissen auch nicht, wie man das anbringt.
Aber wenn man dem Isaac Newton war, klar, dann sieht man das sofort, so groß im Auge, wie man das macht. Und das ist also der Stärke von Newton, der war also ein unglaublicher Mensch. Er konnte nicht so gut rechnen, er hat immer Rechnungsfehler gemacht, aber er hat ganz genau gewusst, immer genau, was voraussagen konnte. Also die Mathematik, die hat er mit einer geradezu erstaunlichen Meisterschaft, mit relativ sehr primitivem Instrumentarium bearbeitet. Der Newton hat gesagt, ja natürlich, wenn ich dieses Problem habe, bearbeiten will, dass ich diesen Punkt in den abbilden soll, dann soll man natürlich Bipolarkoordinaten einführen und keineswegs kartesische Koordinaten. Das ist ganz unpraktisch. Also nimmt man das x und das y und man sucht nur die Gleichung zwischen diesen zwei. Und jetzt, ich muss jetzt eine Figur machen, die passend ist. Wir stellen uns vor, die Kurve, die sehe ich mal so aus. Und jetzt betrachte ich einen benachbarten Strahl, ich zeige ihn ziemlich weit weg. Und nun will ich das vergrößert zeichnen, damit wir besser sehen, worauf es ankommt. Und die sind also fast benachbart, diese beiden Strahlen, die sind also, das hat nicht zum Nutzen, das ist eine Katastrophe. Hier. Hurra! So, also, sieht das jetzt, wo steht das? Da. Also, das ist meine Kurve, die ist jetzt praktisch gerade, das ist unendlich kleines Stück, nicht wahr, da oben. Da sind die beiden einfallenden Strahlen, die kann man jetzt parallel zeichnen, weil dieser Punkt da ganz weit weg ist. Das kann ich auch parallel zeichnen, weil das auch sehr weit weg ist. Und jetzt habe ich hier und hier, dann ist das hier und das x ist und das y. Wenn ich also von hier nach hier gehe, dann ist das proportional zu x Punkt, der Veränderlichkeit von x. Und dies hier, und wenn ich von hier nach hier gehe, dann nimmt x zu. Dieses hier von hier nach hier, das ist minus y Punkt. Nicht? Weil, wenn das der Anfangspunkt ist und das der Endpunkt, dann nimmt x zu und y nimmt ab. Dann muss man das Vorzeichen entgegengesetzt schreiben. Nicht? Diese Strecke hier ist minus y. Jetzt ist es hier ein rechter Winkel. Dieses hier ist auch ein rechter Winkel. Nicht? Infolgedessen, es kommt ja an auf diesen Winkel hier, nicht wahr? Das ist der Einfallswinkel. Und der andere Winkel, das ist dann der Brechungswinkel, der ist hier, nicht? Nun, das Komplement des Einfallswinkels, das steht hier und das steht hier, und weil das ein rechter Winkel ist, ist das Alpha, der Einfallswinkel. Nicht? Und genauso ist es hier, dann ist dies hier, das ist das Beta, nicht? Und jetzt sehen Sie sofort, dass dieses Stück hier, das mir bedeckt, was das nenne ich H, nicht? Dann ist x-Punkt durch H, das ist Sinus Alpha, und y-Punkt durch H, das ist Sinus Beta, nicht? Das ist y. Das ist der Winkel da. Das ist der Winkel. So muss man muss sich das richtig überlegen, nicht? Und daraus sieht man sofort, wenn man das dividiert, dann muss ja das n sein, nicht? Also ist x-Punkt durch minus y-Punkt, das kommt eben nur, weil das minus ist, nicht? Ist einfach gleich n. Das ist die Differentialgleichung im Bipolarkoordinaten. Und diese Differentialgleichung ist natürlich kinderleicht zu lösen, indem man nämlich einfach den Zähler und den Nenner als lineare Funktion einsetzt. Sie müssen also zum Beispiel setzen x gleich nt weniger a und y gleich t weniger b. Und dann, wenn Sie x Punkt durch y b t, wenn Sie jetzt x-Punkt durch y-Punkt bilden, naja, dann kommt das heraus.
Oder das bedeutet, ich schreibe Plus.
Und ich schreibe hier. Nee, ist ja wurscht.
Nehme ich jetzt einfach die Idee. X weniger A durch Y weniger B, dann ist das Minus. Das ist die kartesische Gleichung im Bipolarkoordinaten. Also das ist nun die Gleichung einer Kurve, wo x und y die Abstände von zwei festen Punkten sind. Und diese Kurven, das sind die kartesischen Ovale, von denen es vier Typen gibt, je nach den Vorzeichen von A und B. Und wenn man also eine Fläche schleifen kann, gemäß einer solchen kartesischen Oval, dann wird der Punkt A in den Punkt B abgebildet, wobei das natürlich so ist, wenn das das Oval ist, das sieht irgendwie aus, dann hat man die Entsprechung sieht x n, dann wird alles, was hier einfällt, wird eben von diesem Punkt hier in diesem Punkt hier abgebildet. Nun, damit der Punkt nicht im Inneren des Ovals im Glas drin liegt, kann man einfach um diesen Punkt eine Kugel ausschneiden, weil dann die Strahlen alle ja radial kommen. Und daher muss man also noch so eine Kugelfläche hier hinausschleifen, die eben den zweiten Punkt im Zentrum hat. Und natürlich, kein Mensch kann diese kartesischen Ovale schleifen. Die kartesischen Ovale sind, das hat der Descartes mit großer Liebe gemacht, geometrische Kurven, wie er sagt. Das heißt, wenn man sie in Polarkoordinaten umrechnet, dann sind es gewisse Kurven von vierten Grad. Aber es ist natürlich ganz unpraktisch, das auf kartesische Koordinaten umzurechnen. Denn das ist eine so simple Gleichung wie die Polarkoordinaten, dass man dann noch weiterrechnen oder komplizierter machen soll. Und dass das algebraisch ist, ist klar, nicht wahr? Weil x und y sind ja algebraisch in den kartesischen Koordinaten. Also ist das eine algebraische. Nun macht man sofort die Bemerkung, dass wenn man einen dieser Punkte ins Unendliche rückt, dann ist es so, dass wenn Sie einen Punkt ins Unendliche rücken, dass es ja nicht darauf ankommt, dann kann ich das, wenn, das heißt dann, dass y zum Beispiel wird unendlich, dann muss ich natürlich, damit das einen Sinn macht, auch b wird unendlich machen und dann kommen alle Strahlen parallel, nicht wahr? Und dann kann man das einfach dadurch ersetzen und dann ist das so. Und die Kurve, die man so schreibt, wobei nun das nicht der Abstand von einem Punkt, sondern der Abstand von einer Geraden, von einer Ebene, das sind dann Kegelschnitte, das sind einfach die übliche Gleichung, und das wusste natürlich der Descartes viel besser als wir. Wenn man nicht mal die Kegelschnitte kann man das so beschreiben, man gibt eine Gerade vor und einen Punkt. Und dann ist der Punkt auf dem Kegel, der Kegelschnitt ist nun der Ort aller Punkte, wenn ich das x und das y nehme, wo x durch y gleich konstant ist. Diese Gerade nennt man die Direktrix und dieser Punkt, das ist der Brennpunkt. Das ist eine klassisch, das weiß man, das ist eine Frage der Apologie. Direktrix-Darstellung. Wo also, und je nachdem diese Konstante größer oder kleiner als 1 ist, ist das eine Ellipse oder ein Hyperbel und wenn sie gleich 1 ist, ist das eine Parabel. Das lernt man auch in der Schule wahrscheinlich, wenn x durch y gleich 1 ist, dass das eine Parabel ist. Aber das ist nur ein Spezialfall. Sie können da irgendwas ersetzen als Konstante. Und dass das eben so ist, das sieht man sofort, also das in diesem Grenzfall, dass man diese Formen dann so schreiben kann. Und das sind dann die Kegelschnitte. Also wenn man parallel einfallendes Licht, was ja in der Astronomie der Witz wäre, nicht wahr? Man hat hier das parallele Licht, das wird durch eine Linse aufgefangen und es soll nun keine sphärische Aberration geben, es sollen also alle Strahlen, die parallel einfallen, also das sind die Strahlen, die von einem Stern kommen, in einem Punkt abgebildet werden, dann muss man offenbar diese Fläche in die Gestalt eines Kegelschnittes schleifen. Und zwar kann man sich das überlegen, das hat also der Descartes gemacht, man soll zum Beispiel hier ist eben eine flache Ebene nehmen und dann soll man hier eine hyperbolische Fläche nehmen. Man kann aber auch auf dieser Seite noch eine elliptische Fläche nehmen und dann hat man so eine Konvexlinse und die hat also die gewünschte Eigenschaft. Solche Linsen hat er also dann, da gibt es unzählige Beispiele, wie man also verloren und so weiter muss. Und es ist das alles sehr zwicklos, weil man damals erstens eine Linse niemals wirklich in der Form eines kritischen Schnittes schleifen konnte. Denn dass man sphärische Flächen schleifen kann, das beruht ja darauf, dass die Sphäre sich selbst kongruent ist, also dass es auf der Sphäre eine Kongruenzgruppe gibt. Infolgedessen können Sie eben feststellen, ob eine konvexe und eine konkave Fläche beide sphärisch sind, denn man kann sie bewegen, ohne dass irgendetwas passiert. Es hebt sich nirgends ab. Und so schleicht man sie eben auch. Nicht wahr? Man nimmt ein Kissen, das macht man einigermaßen sphärisch und man nimmt etwas Zeit, dann schleicht man so drauf. Dann werden beide Flächen von selbst sphärisch. Notwendig. Was sollen sie denn werden? Das ist ja die einzige Fläche, die in sich eine Kongruenzgruppe gestattet. Nicht wahr? Denn das ist eben das Wesen der sphärischen Geometrie, dass es eine Kongruenzgruppe ist. Nicht? Und wenn man Pech hat, gibt es eine Ebene, aber das ist viel schwieriger, weil in der Regel wird es immer sphärisch. Nicht? Wenn Sie zwei Flächen aufeinander schleifen, wird das von selbst sphärisch. Nur den Kurvenradius, den Krümmungsradius, den hat man nicht genau in der Hand, aber das war in den Leuten gleich. Man hat dann halt das ungefähr gemacht und dann das Fernrohr passend eingerichtet. Nun, währenddem eben so elliptische oder hyperbolische Flächen konnte man damals nicht schleifen. Hat es auch gar keinen Sinn, Linsen machen zu wollen mit großer Apertur, weil man nämlich kein Glas machen konnte, welches hinreichend gleichmäßig war. Das Glas, das man in den Glashütten herstellte, das hatte immer Schlieren inwendig und Luftblasen und dergleichen. Und man musste dann ein passendes Stück auswählen, das eben schlierenfrei war und das keine Blasen enthielt und daraus die Linse machen. Und diese Stücke, die waren in der Regel ziemlich klein, vielleicht zu groß. Maximal. Und dann hat man eben darauf eine ganz schwach sphärische Linse gemacht und hat dann sehr große Brennweiten verwendet, also 10, 20 Meter. So hat also praktisch diese ganze Geschichte keinen Erfolg gehabt, aber als mathematisches Kunststück ist es also höchst bemerkenswert und hat den Menschen einen äußerst großen Eindruck gemacht, nämlich es hat eben wiederum gezeigt, wie doch die Mathematik fähig ist, wirkliche Naturphänomene zu beschreiben, wie beim Regenbogen, wo man diesen Winkel ausrechnen kann, wie hier das Brechungsgesetz zu genauen Aussagen führt, was für Flächen solche Bifokaleigenschaften haben. Wobei sie über das Korollar noch erhalten, dass offenbar optimal man immer nur einen Punkt auf einen anderen abbilden kann. Es ist nie möglich, einen ganzen Raum exakt mit diesem Brechungsgesetz auf einen ganzen Raum abzubilden. Das geht nicht. In Praxis muss man da immer einen Kompromiss machen, damit wenn man also auf eine Ebene abbildet, sondern aus dem Optik muss man auch mal keine zu großen Aperturen machen und dann muss man eben gewisse Fehler in Kauf nehmen und das ist ja dann die richtige Kunst, nicht wahr, die Objektive zu rechnen, wo man überall Fehler in Kauf nimmt, wobei faktisch das nicht so tragisch ist, weil man sowieso Fehler hat, weil die geometrische Optik gar nicht gilt, man hat ja immer in einem Fokus dieselbe Sache, nicht wahr, da gilt die geometrische Optik gar nicht, denn das heißt, dort wo der Fokus ist, hat man eben gerade ein Böldungsphänomen. Und das Böldungsphänomen, das beschränken wir schon, wie genau ich das überhaupt geometrisch, optisch machen soll. Das hat keinen Sinn, es genauer zu machen, als das Bergungsphänomen ist beschränkt. Da hat man dann eine gewisse Möglichkeit. Nun, in Praxis hat das also nichts genützt. in Praxis war der größte Mann, war Galilei, hat ja solche Fernrohr gemacht, die sind etwa so lang, die Linsen sind etwa so groß. Das sind Opernbucher, nicht wahr? Da hat man eine Konvexlinse mit einem Kabellinse. Und die haben etwa linear 30-fach vergrößert, wobei aber die Auflösung schlecht war, weil die Gläser sehr schlecht waren. Und Galilei konnte zum Beispiel den Saturnring nicht auflösen, sondern das sah so aus, wie der Saturn Ohren oder Tentakel hätte oder so etwas Teufels. Und was das wirklich war, das wusste ich. Der nächste Mann, der dann Fortschritte machte in den 70er Jahren, das war Huygens. Huygens stammt aus einer sehr vornehmen, reichen holländischen Familie. Sein Vater ist Constantin Huygens. Und er war befreundet mit Wilhelm III. Von Oranien, er war auch sein Privatsekretär, das ist seine Freund. Er hat in England geheiratet und wie dann der Jakob auf den Thron kam und also beschloss, England müsse wieder katholisch werden, da haben die Engländer also allgemein weit herum, das war also nicht nur so eine kleine Knappe, sondern bei der Opa war das sehr unmöglich. Und dann haben die großen Herren konspiriert und haben dem Wilhelm von Oranien gesagt, er soll doch nach Irland kommen. Man sei so unzufrieden mit dem Jakob. Wenn er komme, dann werde der Jakob vertrieben und dann könne er gekönigt werden und dann mit seiner Tochter und niemand hat das dann geglaubt, dass der Wilhelm das war. Aber er hat gesagt, jetzt oder nie. Hat also eine Flotte aufgelöst und der war Statthalter in Holland und hatte dort große Schwierigkeiten, dass die Holländer da eingestanden sind, dass er so ein Tor ist von Nullstaat. Und ist also mit der Flotte über den Stuttgarter Kanal gefahren, hatte dann ein großes Glück mit dem Winter und so und ist dann also in England gelandet. Und der Jakob, der war natürlich ein armer Mann, denn sein Vater kannte erst ist er geköpft worden und der hat dann also den Eindruck bekommen, dass er doch peinlich und geglückt wurde, nicht der. Und dann ist er also plötzlich aus England abgereist und der Wilhelm hat den Thron ohne den Schwertstreit in Besitz genommen. Das ist die Glorious Revolution. Und ist die Grundlage der heutigen englischen Zustände. Damals hat dann das Parlament eben faktisch gemacht. Nun, der Konstantin war also von diesem Wilhelm, der sich dann freund und ist nun alt geworden, ist dann 90 Jahre alt, war ein äußerst gebildeter und gelehrter Mann, war mit dem Gitar, mit dem Selbstbeleuchten, all diesen Leuten, hat sich mit dem Konstantin, war ein sehr guter Musiker, war einer der besten holländischen Dichter der Zeit, und für heute in Holland, das ist ein klassischer Dichter, war sehr gelehrt und hat den Christian Huygens privat ausgebildet und alles mitgebildet. Und dann ist der Christian zunächst Mathematiker geworden, dann hat er sich zu Physik getestet. Und er ist dann von Olbert an die Akademie des Sciences gerufen worden, mit 1678, also er ist der Mitglieder. Und der Christian Huygens hat sich dann unter anderem auch beschäftigt. Also hier, und die Kerze, die stellt man in den Brennpunkt. Und dann muss man hier die Kerze abdecken, dass man sie selber nicht sieht. Und ganz daneben muss man selber schauen. Wenn jetzt das Glas schlierenfrei ist, dann wird die Kerze in sich abgedrückt. Wenn aber ganz kleine Fehler sind, dann gibt es immer Licht, das ausgelenkt sind und dann sieht man nicht. Da ist diese Fläche. Und zwar ist es so, nicht wahr, wenn man hier hineingeht, wenn man einmal hier ist, dann sieht man die ganze Linse schön gleichmäßig ausgeleuchtet. Wenn die Linse Fehler hat, ist sie dann nicht gleichmäßig ausgeleuchtet. Und wenn ich weggehe, dann sehe ich davon noch etwas. Und auf solche Methoden hat er sich nun also Gläser ausgewählt. Und dann hat er Linsen geschliffen, er war ein sehr geschickter Mann, mit solchen Aperturen und mit Brennweiten von der Größenordnung 20 Liter. Und solche kann man, Riesen kann man ja nicht in einem Rohr, das wurde viel zu schwer, montieren. Daher hat er die Linsen einfach frei montiert nach einer Stange. Und dann hat er nur noch so gewisse Schikanen, damit man das falsche Licht nicht sieht. Und dann hat man zu unterste eine Linse gehabt, wo man beobachtet hat. Das ist das Luftfernrohr. Das macht eine verhältnismäßig leichte, ganz lange Einrichtung. Und das hat man im Freien aufgestellt. Und damit hat er dann nun in der Tat erkannt, dass um den Saturn eben ein Ring seine Linse hat gut aufgelöst. Das Wesentliche war also die Glas- und Linsensteif definiert. Er hat ja auch eine Pendeluhr konstruiert, nicht wahr, und mit Uhrenmarken ausgeführt. Diese Uhren gibt es noch und die laufen also sehr gut. Die laufen trotzdem gut für eine gute Badung, die man hat. Und eine Badung kann man ja sehr genau regulieren, was ich besser als eine Arbeit. Das war also ein ganz bedeutender Mann, er kommt auch. Und ist übrigens in seiner Zeit auch ein Unikum, weil er überhaupt nicht streitsüchtig war. Jeder Mann hatte ihn gern und er hatte keine Feinde. Während der Barockzeit ist das sonst ein fürchterlich streitsüchtiges Zeitalter, das ist das Zeitalter der Pamphlete, man hat sich immer unterbrochen gekämpft. Alles hat die Leute genossen. Und er war also gar nicht dabei. Er hat auch getippelt, hat gearbeitet, er konnte so wirklich zeichnen. Er hat dann später, ist er dann fort und nach der Ausübung des Gedichts von Nord ist er dann nicht mehr zurück in Frankreich, sondern hat ihn gelernt als seine Bücher gelegt. Der alten Literatur heißt er oft einfach Mösse de Zilichen, das ist sein Baronat, nicht nur Baron, so Zilichen. Und sein Bruder, der ist dann dem Vater nachgefolgt und war englische, holländische Botschaft in London. Der Huygens hat auch den Leibniz, den die Mathematik eingeführt. Der Huygens hat den Huygens mit Paris kennengelernt und hat ihn dann da. In dieser Zeit kann ich sicher kommt dann auch die Jahre nicht genau an. Aber der Huygens selbst hat ja diese sogenannte Lehrentheorie erfunden, die auch eine Lehrentheorie ist, die kann man kaufen, sein Büchlein auf Englisch übersetzt, ein großes Büchlein, sehr hübsch gestickt. Das Büchlein ist 1668 im Wesentlichen geschrieben, aber der Huygens hat es erst 1690 publiziert. Er war ein vornehmer Herr und hat überhaupt sich in diesem ganzen Betrieb nicht zum Detail. Der war nicht also mehr als fast alle anderen Leute. Hatte wirklich die Physik verstanden, die Mathematik auch verstanden, aber er hat ihn viel publiziert. Das meiste ist, was das sein Werk herausgegeben hat. Es ist nur zu sagen, dass es damals auch schwieriger war zu publizieren. Die Buchhändler waren. Mit der Geld viel, es gab keine Nationalfonds vergleichen, es gab auch keine Zeitschriften. Man konnte also nur schwierig einen Kollegen finden und dann müsste es schon ein Buch sein, also eine Abhandlung, die könnte man auch nicht bekommen. Daher hat man den Ausweg gefunden, dass man zum Beispiel den Descartes, das war sehr berühmte Geometrie des Descartes, den hat man dann also gedruckt. Ich habe mich mit einem Kommentar versehen und diesen Kommentar hat man dann die eigene Weisheit auch verzapft. Im Mittelalter war das auch so, da hat man immer alles als Aristoteles Kommentar publiziert. Oder man hat den Apollonius herausgegeben. Das war dann ein Anlass dazu, das zu publizieren, was natürlich zu publizieren steht, und das ist die Kurse daraus. Die Philosophical Transactions wird oft genannt als Transactions der neuen Society. Das ist aber eigentlich nicht wahr, das erklärt sehr viel. Das ist nämlich so, dass der Oldenburg, dieser Erklärer der neuen Society, hat diese Transactions als privates Risiko herausgegeben. Das war einfach ein Privatunternehmen. Er hatte nur sozusagen den Segen der neuen Society, das half ihm ein wenig propagandistisch. Aber das Risiko des Buchhändlerchen musste er tragen. Und er war also zwar Botschafter, hannoveranische, ich weiß nicht was, oder französische Botschaft in Wunder zu machen, hat sich dort niedergelassen, aber ich finde, das Bild auch immer wieder dort zurückgefallen. Ich war einfach so in Riesen gestürzt und konnte daher nicht ihn identifizieren, die nicht zu lang waren, die nicht zu schwierig zu lesen, sodass er doch ein gewisses Gefühl hatte. Das ist der Grund, warum zum Beispiel die Menschen seine mathematischen Sachen überhaupt nicht identifizierte.
Das ist, weil er es gar nicht konnte. Was man machte, das war dann, man hat dann Leuten Briefe geschrieben, nicht wahr? Zum Beispiel Newton hat dann Oldenburg Briefe geschrieben über seine Entwicklungen, und die hat der Oldenburg dann den Leibniz weitergegeben. Das war eine Publikation, und insofern ist es falsch zu sagen, Newton hätte seine mathematischen Entwicklungen ja gar nicht publiziert und das der Leibniz so viel zu nehmen und so weiter. Das ist großer Unsinn, und diese Briefe galten damals absolut als Publikation. Man hatte noch nicht diese wahre Idee, dass nur etwas wahr sei, wenn es gedruckt ist.
Nun, es ist nun so, dass vielleicht zunächst etwas über die Physik des Lichts gesagt werden muss. Also es gab damals in Paris diesen Kreis Huygens, nicht wahr, dadurch, dass die Brüder Cassini, das waren Italiener, die dort waren, auch engagiert von Huygens, die hatten dort das Observatorium. Der Cassini-Kreis, der hat zwar zwei, aber der bedeutendere, der hat dann auch Fernrohre gemacht, solche Luftfernrohre, die waren dann bis 30 Meter lang. Und er hat dann noch eine bessere Auflösung erhalten und dann die berühmte Cassinische Bifurkation in Saturnring gefunden. Der Saturnring hat nicht ganz in der Mitte etwas, nur innen hat er also eine Lücke. Das sind also, wenn Sie wollen, zwei Ringe, nicht wahr, die ineinander stehen. Das sind ebene Ringe, das sind kleine Steinchen, die also, wie Maxwell gezeigt hat, nach dem Gravitationsgesetz sich gegenseitig so beeinflussen, dass sie alle auf dieser Ebene bleiben und dass eine solche Anordnung stabil ist, das stattfindet. Nun, der Saturn hat auch die Monde, die stören diese Steinchen, die in diesem Ring bilden, und dort, wo die kassinische Bifurkation ist, dort ist die Umlaufzeit eines Mondes gerade zwei Drittel der Umlaufzeit der Steinchen, die auf diesem Kreis laufen sollten. Und das gibt Anlass zu einer Resonanz zwischen diesen beiden Bewegungen, und daher ist die Störung durch den Mond, die auf den Ring wirkt, so, dass alle Steinchen dort weggefegt werden. Und so entsteht diese Furche. Das ist dieser berühmte Faktor zwei Drittel, der also besonders kritisch ist. Nun, wenn man sich mit dem Licht beschäftigt, hat man sich natürlich auch überlegt, was das Licht sei. Der Descartes hat also gesagt, seit Erinnerung haben wir gesagt, die Idee war dann aber immer mehr, dass das Licht doch etwas sehr massiv, wenn auch furchtbar schnell bewegt, und so sagt er Huygens ja auch. Und der Erste, der nun diese Idee nicht nur hypothetisch hatte, sondern sagte, wie man das feststellen kann, das war bekanntlich der Olaus Römer, der auch damals in Paris war. Der ist dann später Bürgermeister in Kopenhagen geworden. Und der Olaus Römer, der hat, ich glaube, es war 1773 oder so, vielleicht steht das auf diesem Papier, nein, 1776, hat er entdeckt, dass die Jupitermonde nicht ganz regelmäßig um den Jupiter laufen. Also man sieht ja immer diese, wenn sie sich auskultiert werden, ist also hinter dem Jupiter stehen im Vollmond, also schmücken sie nicht auf den Vorschein. Und diese Zeit, die es dauert, bis der Mond also einmal also herumgegangen ist und dann verschwindet, das ist diese Umlaufzeit, die zeigt also im Verlauf der Jahre merkwürdige periodische Veränderungen, sie wird größer und so weiter. Hier hat der Olaus Römer gesagt, das ist eine Folge der endlichen Geschwindigkeit des Lichts. So kann man das auffassen als einen Doppler-Effekt. Sie sagen so, dieser Mond, das ist doch einfach, was ich da sehe, ist ein periodisches Ereignis. Das hat die Periode der Umlaufzeit des Mondes, das ist ein periodisches Ereignis. Und
dass wir keine Rolle was, dass wir ein periodisches Ereignis ist. Wenn sich nun der Jupiter und die Erde nähern, dann wird natürlich die Periode, die ich beobachte, kürzer. Und wenn die sich voneinander entfernen, dann wird die Periode länger, genau wie bei Sonne. Und der Effekt ist natürlich proportional zu Vzi. Und daher muss also das Maximum nicht bei der Verschiebung immer dann sein, wenn Jupiter und Erde sich aufeinander zu, möglichst aufeinander zu, also die Komponenten der Relativbewegung in Verbindung sich möglichst groß sind, entweder positiv oder negativ, je nachdem gibt es dann eine Verzögerung oder so eine Veränderung. Nun, wenn man, was man also zunächst misst, das ist das Verhältnis V zu C und V die Relativgeschwindigkeit von Jupiter und Erde ist und C die Geschwindigkeit. Damit hat man natürlich keine Geschwindigkeit. Man muss also, um noch mehr zu bekommen, muss man zum Beispiel etwas wissen über die Absolutgeschwindigkeit zwischen Jupiter und Erde. Nun, das Verhältnis von Erdbahn zu Jupiterbahn, das mag so sehr gut bekannt sein im Altertum. Das ist da im Altertum nichts anderes als das Verhältnis des Epizykles des Jupiter zum Differentkreis des Jupiter oder eben also nach Kopernikus ist dieses Verhältnis. Das kannte man. Aber man muss dann noch wissen, wie groß der Erdbahndurchmesser ist. Wenn man das nicht weiß, dann kann man das Geschwindigkeitsverhältnis nicht kennen. Und wenn man irgendetwas über den Erddurchmesser annimmt, dann ist der Fehler der Relativgeschwindigkeit Jupiter-Erde genau der Fehler, den man hier hat im Durchmesser der Erdbahn. Das geht ja proportional. Das ist einfach die Längeneinheit. Die Längeneinheit ist die astronomische Einheit, das ist der Durchmesser der Erdbahn. Und wenn ich die astronomische Einheit in Kilometer kenne, behaftet mit einem Fehler, dann sind alle diese Relativgeschwindigkeiten genau mit demselben Fehler behaftet. Daher treten also zwei Schwierigkeiten auf. Erstens einmal muss man wissen, wie groß dieses Verhältnis ist. Und zweitens muss man wissen, wie groß der Erdbahndurchmesser ist. Nur dann kann man etwas über die Lichtgeschwindigkeit sagen. Nun, das Verhältnis V durch C, das kann man auch so ausdrücken, wenn man dafür irgendeinen Wert nimmt, dann können Sie daraus ausrechnen, wie lang das Licht von der Sonne zur Erde braucht. Diese Zeit kenne ich, das ist unabhängig davon, wie groß der Erdbahndurchmesser ist, die Lichtgeschwindigkeit wird dann halt größer, wenn dieser Abstand groß ist oder kleiner. Nun, die Messungen von Olaus Römer waren nur über wenige Jahre und infolgedessen war seine Messung von V durch C ziemlich ungenau und entspricht einer Zeit, einer Lichtzeit von 9 bis 10 Minuten. Das ist also etwas zu groß, 10-20% zu groß, denn in Wirklichkeit wissen wir heute, dass diese Zeit nur 8 Minuten ist. Infolgedessen bekommt er natürlich, wenn er den richtigen Erdbahndurchmesser einsetzt, eine zu kleine Lichtgeschwindigkeit, weil diese Zeit etwas zu groß geschätzt ist. Das war der eine Fehler bei Olaus. Nun, der andere Fehler war gar kein Fehler, sondern wie er 1676 diese Sache herausgefunden hat, wusste man gar nicht, wie groß eigentlich in Kilometern und Meilen von was die astronomische Einheit ist. Diese Problem wird immer formuliert in der Astronomie als die Frage nach der Größe der Sonnenparallaxe. Nun, im Altertum hat man versucht, den Sonnenabstand zu messen und da gibt es also ein klassisches Verfahren, das von irgendeinem dieser großen Astronomen vorgeschlagen wurde. Sei das die Erdbahn, sei das die Sonne, das ist die Erde und hier läuft der Mond. Jetzt ist es so, wenn ich hier einen Halbkreis zeichne, dann schneidet der hier, nicht? Um die Sonne. Und wenn ich jetzt, dann ist das ein rechter Winkel. Wenn also der Mond hier steht, dann würde genau Halbmond sein. Dieses genau Halbmond ist nicht, wenn der Mond hier ist, sondern hier. Und dieser kleine Unterschied, das ist natürlich dieser Winkel hier und das ist genau das Sonne. Das gibt mir den Abstand der Sonne, wenn ich den Abstand des Mondes kriege. Man muss also wissen, wann genau Halbmond ist. Nur die Griechen meinten, man könne das feststellen, aber das ist ja hoffnungslos. Denn der Mond ist ja rau, nicht wahr? Und die Idee war, wenn der Schatten den Mond genau halbiert, aber das kann man ja gar nicht feststellen. Die Folge davon ist, wenn man die Illusion hatte, man könne das wissen. So hatte man eine illusionäre Vorstellung über den Erdbahnradius oder über den Sonnenabstand, was auf das Silbe herausläuft. Der war nur der Länge etwa 20 Mal zu klein eigentlich. Das ist ein großer Fehler. Und diese 20-fache Fehler ist doch bei Kopernikus. Und erst im 17. Jahrhundert fangen die Leute an zu zweifeln, weil sie doch merken, dass man das nicht messen kann. Und dann, wie man das Fernrohr hatte, sah man, dass das nicht. Dann musste man annehmen, diese Sonne ist viel weiter weg. Aber wie weit wusste man nicht? Und nun hat in den 80er Jahren des 17. Jahrhunderts, da hat so wie dieses Jahr, eine enge Opposition von Mars und Erde stattgefunden. Nicht wahr, die Marsbahn ist ja sehr elliptisch. Ach, Thema.
Ist die Marsbahn so?
Und das ist die Erdbahn, das ist etwa kreisförmig. Wenn jetzt Erde und Mars in Opposition stehen und der Mars noch im Perihelium steht, dann ist dieser Abstand Mars-Erde sehr klein. Und das macht also etwa einen Faktor, das kann also um 70% variieren, ob das hier stattfindet oder nicht. Nun, das fand also damals auch statt, dass der Mars so kolossal nah war. Da sagte der Cassini, dann habe ich eine Hoffnung, die Mars-Parallaxe zu messen. Da hat er einen Schüler in einer Expedition nach Cayenne geschickt, das ist unter dem Äquator. Und dort sollten die zur selben Zeit, wie man in Paris das machte, die Höhe des Mars über dem Horizont messen. Nun, wenn der Mars unendlich weit weg ist, dann ist die Winkelunterscheidung einfach der Breitenunterschied. Wenn aber der Mars einen endlichen Abstand hat, dann ist dieser Unterschied nicht genau der Breitenunterschied, sondern es kommt noch dieser parallaktische Winkel dazu. Und so kann man die Mars-Parallaxe messen. Die Messung war nur größenordnungsmäßig gut. Der Cassini hat sie ausgewertet und hatte kolossal Glück, nicht wahr, so beim Raten. Und hat also einen ungefähr auf 10% richtige Sonnenparallaxe herausgefunden. Und seitdem wusste man ungefähr, wo es die Sonnenparallaxe ist. Und das ist natürlich der Fehler dieser Sonnenparallaxe, wenn man dann aus den römischen Daten die Lichtgeschwindigkeit mit diesem Sonnenabstand rechnet, dann steckt in dieser Zahl für die Lichtgeschwindigkeit stecken zwei ganz verschiedene Fehler. Das eine ist der Fehler der römischen Messung, nicht wahr? Die Zeitperiode, die man sieht, die Größe des Doppler-Effekts. Man sagt, der Fehler im Fall der Zeit. Und das andere ist der Fehler im Wert für die Sonnenparallaxe. Und wenn man beides hat, dann hat man jetzt den Wert der Lichtgeschwindigkeit. Man konnte nun bis weit ins 19. Jahrhundert keine anständigen Parallaxenmessungen machen. Und die besten Werte waren noch bis um 1900 diejenigen, die man umgekehrt. Man hat nämlich die Lichtgeschwindigkeit auf der Erde nach Fizeau und anderen Autoren gemessen und mit diesem wird der Lichtgeschwindigkeit rückwärts die astronomische Einheit ausgedrückt. Das war viel genauer. Und in diesem Sinne kann man also nicht sagen, dass, wenn man von Fehlern und den Fehler angibt bei Römern, nicht wahr, so ist das immer sehr wahr, weil da geht etwas ein, was mit dem Römer überhaupt nichts zu tun hat, wenn man nicht wusste, wie groß das Sonnensystem ist. Nun, aber damit war dann also bekannt, dass das Licht sich mit dieser großen endlichen Geschwindigkeit ausbreitet. Der Cassini wollte das gar nicht glauben. Er war ein steifer Kartesianer, das Licht muss unendlich schnell gehen. Und der Römer hat eigentlich keinen Erfolg gehabt. Der Newton hat es ihm geglaubt, aber die wenigsten Leute glaubten das. Und erst wie Bradley die Fixstern-Aberration entdeckt hat, 1727, drang es dann langsam in den Kopf der Astronomen ein, dass das Licht sich wirklich mit der Geschwindigkeit fortpflanzt. Und aus der Aberration bekommen sie natürlich wieder die Lichtgeschwindigkeit, das ist wieder Fall durch C. Wieder muss man natürlich in den Erdball kriegen.